Arbeit über, in seiner Dissertation über Kierkegaard, der schreibt, das Verhältnis des Menschen zur Möglichkeit ist nicht eine Unvollkommenheit, die mit dem Glauben wegfällt, sondern die bleibt uns erhalten, diese merkwürdige Spannung, nicht ohne Angst, die wir mit unseren Möglichkeiten haben. Sie erinnern sich noch an den Ausdruck von Kierkegaard, wenn die Freiheit in ihre Möglichkeiten hinabschaut, dann packt sie der Schwindel. Und der Schwindel ist eine antipathetische Faszination und eine faszinierende Abschreckung zugleich. Beides steckt dort drin und sagt, das ist das, was im Schwindel drin steckt. Einerseits flieht man davor, andererseits zieht es einen gerade noch mal hinein und bringt einen in die Gefahr, dass man sich darunter stürzt oder so. Das ist ja tatsächlich noch mal so ein Punkt. Auf der anderen Seite, sagt er dann, gilt eben auch, dass der Christ vom Glauben bezeugen kann, in Dankbarkeit wie in Hoffnung, dass er an sich die Möglichkeit hat, dieses Verhältnis zu ändern, also die lähmende Kraft der Angst zu entmachten. Das ist das, was der Glaube schon einmal, nimmt uns nicht die Angst, aber im Glauben kann man also diese Machtlosigkeit überwinden. Man hat die Kraft, trotz der Angst, das zu schaffen. Und da meine ich, wäre eben zu achten bezüglich auch der Selbstreflexion des Glaubenden, meine ich, sollte man unterscheiden zwischen einem Wissen wollen, das dem Dankwissen biblisch dient. Also das halte ich für einen ganz wichtigen Punkt, dass zum Beispiel dann gesagt wird im Psalm 8, wer ist der Mensch, dass du dich überhaupt um ihn sorgst, oder dass Elisabeth sagt, wer bin ich denn, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt. Da gibt es also keine Neugier, sondern man will eigentlich wissen, um besser Dank zu wissen. Deswegen will man das wissen, denke ich, also keine narzisstische Befassung mit sich selbst, sondern tatsächlich auf die richtige Weise dankbar sein zu wollen. Das gehört hin. Und dann spricht Balthasar noch von der Angst in der Kirche auch, nimmt das auf und sagt, natürlich führt der Missbrauch des Besten zum Schlimmsten, doch ist zugleich, also sagt er, das Kostbarste auch nochmal durch sich selbst geschützt, sagt er. Und darum steckt das noch mit drinnen, dass der Mensch also in der Kirche Mut braucht und die entscheidende Probe davon sei der Gehorsam. Sagt er, Mut zum Gehorsam braucht man eigentlich gegen den Widerstand der Freiheit. Das ist ja der Haupt... Ich habe ja mal diese drei hingemalt. Nicht? Also das Haben, das Lieben, also das Du, hier das Es, das Haben, und dann hier das Ich, das Gelten. Wann habe ich genug, wann werde ich genug geliebt, wann gelte ich genug? Und genug ist nie genug. Deswegen macht es also auch unsere Verhältnisse so schwierig. Und wo dann als Einziges eben hilft, das sind zugleich die drei Versuchungen Jesu, behaupte ich. Und das sind zugleich die drei Räte. Hier geht es um die Armut, hier geht es um die Ehelosigkeit und hier geht es um den Gehorsam. Das Es oder Haben, hier das Du, die Liebe. Und das ist die zweite Versuchung. Wirf dich da vom Tempel und dann werden dich die Engel schon auffangen. Weil in der Liebe trägt man ja, wenn man so verliebt ist, trägt man ja den anderen und geht selbst auf Wolken. So irgendwie, das ist so diese Form, die dort hineingehört. Und hier geht es um die Geltung. Und das ist das eigentliche Ich und deswegen ist der Gehorsam das eigentliche Problem, dass das hingehört. Und deswegen habe ich immer gesagt, griechische Ethik, Vernunft und Leidenschaft, biblische Ethik, Rebellion oder Gehorsam. Dass ich das eben annehme und akzeptiere, was dort geschieht. Dass man das von dort her annimmt. Die jetzt erfahrene Angst also gehört also irgendwie zur Natur des menschlichen Geistes, aber zugleich hat sie eben eine Form angenommen, die nicht unserer Natur entspricht, sondern ist eben die Folge des Falls und der Ungeordnetheit, die damit drin steckt. Also ich meine, es wäre in der Angst selber zu unterscheiden, wäre mein Vorschlag, zwischen der Angst der Versuchung und dem, was sie dadurch wurde, dass der Mensch der Versuchung nachgegeben hat. wenn man der Versuchung widerstanden hätte, wäre das eben in eine andere Verwandlung gegangen. In der Angst versuchter Unschuld lädt zugleich die Liebe ein, sich an den zu halten, der, wie sein Sohn sagt, halt mich nicht fest. Und das war ja ein sehr schöner Vortrag von Balthasar hier in der Münchner Akademie. Nee, da irgendwo ist die. Ne? Dass er da sagt, an wen kann man sich halten? An den, der sagt, halt mich nicht fest. Das ist das, was ja in der Einheitsübersetzung richtig steht und was in den lateinischen Übersetzungen zum Teil falsch steht. Da steht nämlich, rühr mich nicht an. Als wäre Jesus also ein Mimöschen. Nicht? Da steht aber nicht, rühr mich nicht an. Leider im Latein steht so, noli me tangere. Während das im Griechischen ein Medium ist, da steht me haptu. Also das ist das Medium. Halt mich nicht fest.
Wäre ja auch ein Widerspruch zu dem von Thomas, weil dem tut er ja auch.
So ist es. Ja, sehr schön. Eben, nicht? Da ist es ja wirklich ganz klar. Nicht? Aber das ist wirklich traurig, ich weiß nicht, wie der kam dazu, das also so zu machen und dass man das eben dann nennt, eben noli me tangere heißt das immer. Dann. Und die Pflanze hat man dann auch so genannt, die Mimose, nicht noli me tangere, während das eben falsch ist und das müsste heißen memu habtu, halt mich nicht fest, das Medium. Haptomere, das sind so die Greifpflanzen bei den Pflanzen oder so, die Ranken, die da nochmal existieren. Also das ist ein betrüblicher Übersetzungsfehler an der Stelle. Also halt mich nicht fest, das gehört hin. Also ist es nicht bloß Angst und ihr Schwindel, sondern die Freiheit lässt sich eben von einladen dazu, das Misstrauen zu übernehmen. Und das nennt die Bibel dann Oligopistia. Das Oligo heißt als wenig, wenig Glaube heißt das eigentlich, Kleinglaube sagen wir im Deutschen an der Stelle. Also es ist der Unglaube im Glauben, der drin steckt. Das ist eigentlich die Fassung. Und einerseits muss ich also, kommt es darauf an, das wirklich festzuhalten, dieses Wahrheitsmoment in den Entwürfen, die etwas vom Schmerz des Weltenwerdens reden, von Schöpfung auch als Fall oder Tragik, das taucht ja dann bei verschiedenen Leuten auf und wird zum Teil eben dann Gott zugesprochen und sagt, es sei falsch, das den Geschöpfen zuzuwenden. Andererseits, meine ich, lässt sich ihnen damit auch umso entschiedener widerstehen, wo sie dann von der freien Freiheit und der Großherzigkeit des Schöpfers reden, die es ihm wirklich gibt. Und das würde nochmal das Wunder der Schöpfung in ihrer Gewagtheit also sichtbar machen. Es ist tatsächlich eine riskante Sache. Und wer sich dran hält, ist Gott. Also Vater unser beten wir zwar, dein Wille geschehe, aber erfüllen tut das eigentlich nur Gott bei unserem Willen. Dass er sagt, wenn wir ihm sagen, wir wollen nicht, dann sagt er okay. Weil er ja unbedingt bejaht und nicht also sich bestimmen lässt durch unser Verhalten, sondern er erfüllt unsere Bitte. Und wenn wir eben sagen, sein Wille geschehe, sind wir fein raus. Riskant wird es, wenn wir sagen, also unser Wille geschehe, denn der geschieht dann nämlich auch. Und deswegen hat der Lewis recht, wenn er sagt, die Tore der Hölle werden von innen zugeschlossen. Das ist das, was bei Dante fehlt. Dann ist das wie eine große Strafanstalt, das Ganze. Und dieser Gedanke, dass es eigentlich von innen verschlossen ist, das kommt da nicht deutlich genug raus. Dass die Tore der Hölle von innen zugeschlossen sind. Und von dort her kann man dann so auch eschatologisch fragen. Also ich hatte schon zitiert, 1. Johannes 4,18, die vollkommene Liebe vertreibt die Furcht. Und tatsächlich ist also diese natürliche Angst eine solche noch unentschiedener Freiheit. Wenn sich die Freiheit wirklich entschieden hat, dann ist das eben aufgehoben. Bleibt in der Vollendung nicht bloß die Liebe, sondern mit ihr auch der Glaube und sogar die Hoffnung, ob zwar verwandelt, wieso nicht gleichsam auch verwandelt auch die Angst? Warum soll die nicht auch in irgendeiner Form bleiben? Und so etwas denkt sich dann der Balthasar und sagt, jenseits aller Erreichlichkeit, dass diese Furcht Gottes auch nochmal bleibt. sagt er, das gehört auch nochmal irgendwie hinein, dass man das anders nicht verkraften kann. Und er spricht dann Dante nochmal an, wo Dante ja im die Sinne schwinden zwischendurch, als er Gott begegnet. Und das ist ja dann dieser tolle Vers, wo er im letzten Gesang, im 100. Gesang, und er guckt also die Dreieinigkeit an und ihn trifft der Blick Jesu. Und dann heißt es jetzt, von der Schärfe dieses Blicks wäre ich verloren gegangen, smarrito, wenn ich meine Augen abgewendet hätte. Man muss sich also an den Tödlichen halten, um zu leben. Und das ist der Punkt. Und dieses smarrito kommt schon in der ersten Terzine vor. Da ist es in der Mitte meines Lebens, war ich da eben verloren, ich hatte den Weg verloren, smarrito, mein Weg war verloren. Und dann kommt das Wort, ich meine, 9-mal vor beim Dante und beim 9. Mal, also in diesem letzten Gesang, im 100. Gesang, wo er sagt, ich selber wäre so verloren gegangen jetzt, von der Schärfe dieses Blicks getroffen, wenn ich weggeguckt hätte. Man muss sich also an den Tödlichen selber halten, um am Leben zu bleiben. Das ist der Schritt. Und dann ist mir da wieder eingefallen, dass es im Talmud die Geschichte gibt. Sie wissen ja, Mose durfte ja nicht ins gelobte Land mit hinein, weil er da nicht geglaubt hat, dass da Wasser aus dem Felsen kommt. Und dann wurde ihm verboten, du kannst das Land zwar sehen, aber du kommst nicht hin. Und das heißt, dass dann im Hebräischen steht es dann, dass er nach Gottes Mund, nämlich nach Gottes Wort, hier in dieser Weise stirbt. Das lesen aber die Rabbinen so, dass sie sagen, durch Gottes Mund, durch Gottes Kuss. Also Gott gibt ihm den Todeskuss. So steht es im Talmud nochmal, sagen die Rabbinen. Also wörtlich steht da einfach nach Gottes Mund, also das heißt nach seinem Wort. Der hat vorher gesagt, du darfst nicht ins gelobte Land, weil du hier nicht geglaubt hast, dass da Wasser aus dem Felsen kommt. Nicht? Aber die Rabbinen lesen das dann so steht es also im Talmud dann, dass er hier sagt, durch den Kuss Gottes stirbt er, weil er unmittelbar der Freund Gottes war. Und das muss man also auch so mitsehen, nochmal diese Lesart bei denen, dass das hier hineingehört. Also es schwinden einem die Sinne, das ist der Tod, aber dieser Tod geht ja ins Leben zugleich eben hinein, von ihm her. Und so sind dann eben auch die Ängste der Schöpfung dann irgendwie da mit drinnen. Abfall, Erlösung, Vollendung, die ganzen Stufen gehören zusammen und ineinander. Denn wir haben ja alle diesen Ausdruck, im Deutschen gibt es ja dieses Wort, gehabte Schmerzen hat man gern. Also diese Erinnerung dran, diese Aufnahme, dann Leiden ist vergänglich, gelitten haben ist unvergänglich. Dass das hier nochmal bleibt und hineingehört, und das müsste man auch mitsehen. Also dann gäbe es eben von dort her dann auch eine Erlöstheit der Angst, eine Verklärung, denke ich, und angeltlich schon hier wirksam, meine ich. Nicht nur im mystischen Mitsein am Ölberg und am Kreuz, sondern auch und erst in der Demütigung, meine ich, unserer täglich wie nächtlich uns heimsuchenden Ängste, würde ich sagen. Dass es also auch da schon in dieser Form erscheinen kann, dass man sagen kann, das gehört tatsächlich zu unserem Leben dazu. Lebensangst und Todesangst sind ja zwei Seiten derselben Sache nur. Dass das aber auch schon auf eine getroste Ebene sein könnte. So würde ich meinen, dass man das so sagen könnte. Und insofern finde ich das schon dann schön, wie der Balthasar das in seiner Sache gemacht hat. Das wäre von mir aus das, was ich da eben noch nachtragen wollte. Sodass wir an sich jetzt da damit fertig sind. Wir können jetzt über irgendwas reden, was Sie gern noch weiter diskutieren wollen oder so. Und dann werde ich wahrscheinlich beim nächsten Mal dann mit dem Pascal anfangen oder so, dass wir gucken. Aber wir haben ja jetzt noch Zeit, wo wir das noch nehmen können, hierzu oder zu anderen, was dann noch an Fragen da wäre. sowas diskutieren können einfach. Bitte? Ja.
Und das Zweite hat es geheißen, also diese heiligmachende Gnade.
Ja. Das habe ich irgendwie noch nicht ganz. Und das ist das, was eben jetzt durch die Taufe geschieht. Das heißt, diese heiligmachende Gnade, so, also dieser theologische Ausdruck, heißt, dass wir Teil bekommen am innergöttlichen Leben selbst. Also die Liebe und das Füreinander-Dasein von Vater, Sohn und Geist. So ist es. Und das Neugeborene hat es eben noch nicht. Das ist genau der Punkt. Die Frage ist, das liegt ja eben jetzt bei Gott, wie er, was er macht, wenn es das nicht gibt. Früher haben die Leute bis dorthin, dass man ja so Instrumente erfunden hat, um noch im Mutterleib zu taufen oder so Geschichten, nicht? Weil man wirklich gemeint hat, das müsste sein. Oder die Mütter, ich habe ja erzählt, dass unsere Mutter uns alle also erstmal schon selber getauft hat, einfach nach der Geburt, weil sie sagt, wer weiß, was bis dorthin noch alles passieren kann oder so, nicht? Also das ist eine Frage, und da muss man keine Sorge haben, das macht Gott schon auf seine Weise, aber dass das eben automatisch einfach mit ist, wie es paradiesisch gedacht war, das ist also hier die Glaubensaussage, dass das eben verloren gegangen ist und eben wieder geschenkt worden ist durch die Taufe.
Ist das vor Rana auch schon so gedacht worden?
Das ist nicht Rana, sondern das ist tatsächlich allgemeiner, also Lehre. Ich müsste mal einfach mal gucken, mal in die älteren Dogmen hinein, Dogmatiken, müsste es eigentlich so drinstehen. Dass das eben mitgeschenkt ist von vornherein. Das habe ich auch nicht von Rana. Ich könnte mir nicht entsinnen. Ja, die spielt überall. Ja, ihm geht vor allen Dingen ja darum, dass die wieder ernsthaft gedacht wird, weil erstmal die Erfahrung der Gnade ist ihm ganz wichtig. Und zweitens, dass es wirklich die Gegenwart Gottes in uns ist. Weil in der Neuscholastik man zum Teil einfach gesagt hat, ja, wir sind jetzt begnadet. Und das ist dann ein Akzidenz an uns, ein Zustand. Man sagt, das ist eigentlich zu wenig, wenn ich das so entwerfe. Nicht? Und er hat gesagt, nein, so wie es eben in den Abschiedsreden heißt, wir werden kommen und bei ihm wohnen. Und in ihm wohnen. Und sagt, und dieses Wohnen Gottes in uns, das müsse man wieder stärker und lebendiger machen. Das hat er immer wieder geredet und aufgezogen. Darum ging es auch dann in der Rana-Lecture da, zu zeigen, mit dem, was er dann da Mystik nennt. Nicht? Dass wirklich Gott selber in uns ist, also die substanzielle Gnade in sich, nämlich Gott selber, und nicht bloß ein Zustand bei uns, dass wir geheiligt sind oder vergöttlicht sind oder so, sondern dass Gott selber in uns ist. Nicht Metapher, sondern ganz ernsthaft. Das hat er von Anfang an also sehr stark gemacht, immer, bis zum Schluss.
Und hat er auch hingewiesen auf die Gefährlichkeiten solcher Spiegelungen, Gott in uns, das ist ja auch eine Spiegelung.
Ja, das kann ich mich nicht entsinnen, weil er ja auf der anderen Seite betont, dass eben, wenn Gott in uns ist, das ja nicht mein Inneres ist, sondern dieses berühmte Wort vom Augustinus, was da immer dann zu zitieren ist, höher als mein Höchstes und innerer als mein Innerstes. Während eben genug Leute rumlaufen, die sagen, nein, das ist mein Innerstes. Und das ist es gerade nicht, so ein Interior Intimo Meo. Es ist noch innerer als mein Innerstes. Also ich komme nach innen genauso an eine Grenze wie nach oben. Wenn ich nach oben gehe, komme ich irgendwo an eine Grenze, da geht es nicht mehr weiter. Und nach innen genauso, dass ich da sage, ich komme da nicht bei mir in meiner Mitte an, sondern ich komme innen nochmal an eine Wüste heran, wo dann eben auch Gefahren sind, die Dämonen und die Schakale und was weiß ich allem, und wo die religiösen Lehrer sagen, da braucht man Begleiter, einen religiösen Begleiter, sonst ist man schon verloren. Dann dort, dass es wirklich nach innen genauso eine Begrenzung gibt wie nach oben. Und das habe ich immer wieder, wie oft habe ich das schon erlebt, so in Diskussion mit Leuten, die das eben nicht wahrhaben wollen, sondern die sagen, nein, in meinem Kern, mein Kern, der ist eben göttlich oder ungeschaffen oder so etwas. Ich sage, nichts da, sondern nach innen ist auch nochmal eine Grenze. Wir sind durch und durch geschöpflich, aus nichts.
Aber es wäre doch zwangsläufig, wenn jetzt einer sagt, Gott mir, dass er sich dann eben spiegelt auf seiner Verstandeshöhe.
Das ist eben die Gefahr, dass er das macht. Ja, aber erstmal hat es ja.
Aber sieht er sich dann im Spiegel? Wenn sich einer im Spiegel sieht, dann nimmt er ihn ja auch so wahr wie sein Gesamt.
So ist es ja. Aber eben Gott ist eben kein Spiegel, sondern ein Blick. Also gerade ein Blick, deswegen bin ich ja so gegen diesen Text und hoffe immer noch im Stillen, dass dieser Alcibiades Major kein echter Platon-Text ist, wo der Sokrates sagt, du musst dem anderen ganz nah ins Auge gucken, dann siehst du dich im Auge. Daher heißt das ja Pupilla, das Püppchen, nicht? Also dann siehst du das Auge, und wo ich den Studenten immer gesagt habe, schlimmer kann es einem gar nicht gehen, statt dem Blick des anderen zu begegnen, sich dann nochmal selbst bloß sehen im Auge des anderen, das ist ja Wahnsinn. Aber das macht er der Sokrates als Vorschlag. Guck dem anderen nahe an und dann kannst du dich da drin sehen. Nicht?
Und, ja, so wie er ihn sieht.
Ja, ja, und da haben heute die Leute eben diese dauernde Spiegelei, von der da heute eben die Rede ist. Deswegen gibt es ja auch Bücher, die heißen, wir leben im Zeitalter des Narzissmus. Nicht? Dass die Leute tatsächlich, kann man immer lesen, die Mutter spiegelt das Kind und das Kind spiegelt die Mutter und alle, immer sind sie da am Spiegeln, anstatt zu sagen, nichts mit Spiegel, sondern hier geht es darum, dass ich erblickt werde. Ein Blick begegnen heißt sich angeschaut erfahren. Da sehe ich gar nichts. So dass, wenn ich von einem Menschen beeindruckt bin, den sie erstmal sehen, dann weiß ich hinterher zum Teil gar nicht, was der jetzt für eine Augenfarbe hatte. Da muss ich beim nächsten Mal erst nochmal hingucken. Weil mich einfach so der Blick getroffen hat und nicht jetzt die Farbe der Augen des anderen.
Und das Bild hier so klar, wenn der Lesung aus dem Epheserbrief jetzt zur Christi Himmelfahrt, der Herr erleuchte die Augen eures Herzens.
Ja.
Ja. Erleuchte die Augen des Herzens.
Mhm. Das ist ein wichtiger Punkt. Und im Jesus Sirach sagt er noch deutlicher, sagt er, ich setze mein Auge in euer Herz. Das gehört dann immer noch zu diesem Epheserbriefwort dazu, das Sie zitiert haben, dass man hier nochmal gucken muss, dass es im Jesus Sirach also heißt, ich setze mein Auge in euer Herz. Sogar, dass das hinkommt, nicht? Und wobei man eben beides festhalten muss, diese geniale Wortfindung von Cusanus zu sagen, Gott ist der Nicht-Andere. Gott ist der Nicht-Andere. Wir sind die Anderen zu ihm, er ist der Nicht-Andere zu uns. Und dann fasst er das sogar dann nochmal trinitarisch zusammen und sagt, das Nichts Andere ist nichts anderes als das Nichts Andere. Und sagt, dann ist es nochmal ein Ausdruck der Trinität im Ganzen. Und dass er der Nicht-Andere ist, das ist wichtig, weil er nicht ein Big Brother watching me ist. So nach dem Motto, es ist ein Auge, das alles sieht, auch was in finsterer Nacht geschieht oder so ähnlich, also wo die Leute sich so bewacht vorkommen. Nein, es ist so, dass er der Nicht-Andere ist. Er ist nicht ein anderer für uns, der von außen guckt. Wir sind andere zu ihm. Bitte?
Verstehen Sie, beziehungsweise versteht von Balthasar die Paradies- und Erbsünden-Erzählung eigentlich als symbolisches Geschehen, das irgendwas ausdrückt über vielleicht eine immer schon bestehende metaphysische Erfasstheit des Menschen?
Ja.
Oder wie Sie beziehungsweise von Balthasar dem eine wirkliche historische Grundlage.
Ja, also es ist eben tatsächlich eine Erzählung und ein Mythos, könnte man so sagen, aber er deutet eine Realität. Die haben wir eben nur in dieser mythischen, symbolischen Erzählung.
Eine überzeitliche Realität, die irgendwie immer schon so.
Das meine ich, das könnte wieder nicht gesagt sein, weil ich da ja meine, wenn das unsere Natur wäre jetzt schon über Zeit, dann sehe ich gar nicht eine Möglichkeit der Erlösung. Sondern dann habe ich dann meine Formel, dann gibt es eine Erlösung von mir, aber nicht Erlösung für mich. Und deswegen bleibe ich dabei und sage, das spricht schon ein Geschehen an. Also es ist nicht einfach die Schöpfung, sondern hier ist ein Abfall, ein Durcheinander geschehen. Irgendein Unglück in einer Form, ein Nein.
In welcher Dimension soll
das sozusagen? Eben, das wissen wir eben nicht. Am meisten versucht hat das ja Herrschaftszeiten, jetzt fällt mir natürlich wieder der Name nicht ein, der Jesuitenpater in Innsbruck, der dazu geschrieben hat immer wieder und versucht hat, das auch mit den ganzen Evolutionen und so zusammenzubringen und zu sagen, dass eben in dieser frühen Form irgendwo schon eine Form dieser Lieblosigkeit da geschehen sein muss in irgendeiner Form und hat versucht, das so zu formulieren, wo das hineingeht. So hat er gemeint. Während ich lasse das tatsächlich offener und habe das nicht so nötig, sondern meine Formel hieß ja, ich habe es eben gesagt, es ist also ein Mythos, ein etiologischer Mythos. Mythos heißt eine Erzählung, die eine Erzählung ist immer vom Anfang bis zum Ende der Welt, von dem dort berichtet wird. Und das geschieht, um die herrschenden Zustände zu erklären. Also es gibt den Logos, das ist das Wort des Beweisens und des Schlussfolgerns. Und dann gibt es eben Mythos als Erzählung, das heißt das Wort als Erzählung. Und da wird in Form einer Erzählung vom Anfang einer Welt oder eines Stammes bis zum Ende, wird erzählt, um verständlich zu machen, was einem da jetzt in seinem Leben so begegnet. Und deswegen sage ich, dasselbe ist, also hier ist es ein Mythos, wie es hier geschildert wird, mit dem Baum und also diesen Geschichten, aber dass das auf etwas hinweist, was real passiert ist, ohne dass wir wissen, was. Also der Kern ist, dass eben statt Gehorsam Rebellion vorliegt. Und dass von dort her die Dinge durcheinander sind. So ist es. Also geschehen ist was und nicht nichts. Und nicht eine Beschreibung für endlich sein überhaupt, sondern das halte ich für ganz wichtig, dass das hier als eine jenseits der Schöpfung als eigenes Geschehen und Problem da aufgeführt wird. Und erklären das in dieser Form. Also in dieser Spannung, wie ich es versucht habe, auch wiederzugeben, also erstmal die Engel, die ursprünglich erstmal gefallen sind, angesichts der Versuchung, dass es da die Menschen gibt und um die sich Gott kümmert. Und auf der anderen Seite dann die Versuchung durch die gefallenen Engel dann als Anstoß dafür, dass der Mensch auch in diese Situation hineingerät. Und die Grundaussage ist, so wie wir jetzt sind, ist es nicht von Gott gedacht. Und wir leiden eben nicht einfach an unserer Endlichkeit, sondern wir leiden an einer gefallenen Endlichkeit. Und das müssen wir für alle die Schritte dazu tun, also für die ganzen Probleme, die wir haben. Leiblichkeit, Leibseele, Beziehungen zwischen Menschen oder so. Überall stecken da Unordnungen drin und durcheinander, wie sie ja dort auch formuliert sind. Also die Schlange wird verflucht, aber Adam und Eva werden nicht verflucht, sondern werden auch nicht bestraft. Denen wird nur gesagt, was die Folgen sind. Dass man sterben muss, das heißt, gestorben wäre man auch, nur eben anders. Nämlich heimgerufen. In irgendeiner Form. Manche Leute denken, wir wären da gar nicht gestorben. Das geht ja gar nicht. Also Rana hat so oft gesagt, also wenn es den Tod nicht gäbe, wäre hier das Leben ja die Hölle.
Auf der anderen Seite gibt es ja doch nach wie vor, trotz aller Veränderungen in der Kultur oder Verdrängungen eher gesagt, gibt es ja immer noch die Scheu vor dem Tod.
So ist es.
Was dann kommt.
Ja. Ja, weil wir das ja nicht wissen. So
das,
ist
was
es.
Was dann kommt.
Ja.
Da wäre ja wieder der Hamlet, was in dem Todesschlaf der Träume kommt.
So ist es, ja, ja.
Da schreckt der Mensch zurück.
Zurück, so
da
ist es.
Da ist die echte Schwelle, weil er da etwas nicht ganz anders
ja,
kann.
Ja, ja. Und deswegen haben sie ja inzwischen, hat sich ja beim größeren Teil auch der Philosophen heute eben tatsächlich festgemacht, dass mit dem Tod alles aus ist. Sicher ist man nicht, aber das ist das, was die meisten heute eigentlich da zunehmend also annehmen. Ja? Wie bitte? Ja.
Genau. Warum?
Ja, weil das Paradies nicht der Himmel ist.
Ja, aber trotzdem warum heißt es dann ganz explizit, jetzt müsst ihr sterben? Also du wirst den Tod allein haben. Das heißt doch ganz explizit nach dem Sündenfall, dass ihr jetzt sterben müsst. Also dass ihr jetzt den Passiert.
Ja, und dann sagte Balaramana, das, was heute eben zum Tod gehört, dass man nämlich nicht weiß, ob das jetzt bloß ein animalisches Sich-Sträuben unserer Vitalität ist oder ob es wirklich ein Nein zum Anderen ist. Wir haben doch diesen schönen alten Ausdruck, gehabt, der heißt das zeitliche Segnen.
Ja.
Und das würde hingehören, das zeitliche Segnen, statt es verfluchen und es als den großen Reinfall zu interpretieren, wie man dann lesen kann bei philosophischen Kollegen. Ich meine, dass auch im Paradies eben der Übergang in den Himmel anstand. Denn der Paradies ist der Ort, wo wir erprobt werden, wo wir zeigen müssen, ob wir Gott folgen oder nicht. Und aus dem Paradies würden wir irgendwann gerufen in den Himmel. Mein Bild war so für die Studenten immer, wenn die Kinder da im Sandkasten da spielen, die Mutter sagt so, jetzt nach Hause Abendessen, wir sind gerade so schön da am Spielen, nicht? Also, dass man sich das nicht selber aussucht auch, sondern man wird irgendwann gerufen und hat zu kommen. So dass ein Abschiedlichkeit gehört hin, weil das Leben sich schließt. Wenn das geklärt ist, wenn man der geworden ist, der man eigentlich ist, und wenn man die Probe bestanden hat, dann kann man in den Himmel kommen.
Aber ja. Worum besteht das Meer des Himmels, zum Paradies?
Denn das Paradies ist kein Himmel.
Sondern ist schon klar, aber Adam und Eva haben im Paradies mit Gott kommen. Also
ja, der ist da immer wieder aufgetaucht, aber dann war auch immer wieder weg.
Vielleicht gibt es im Himmel diesen Baum nicht. Also der Baum ist, glaube ich, ein Zeichen, dass das noch nicht Zeit hat.
Oder?
So also, ist es.
Oder sind eben, das ist ja die Frage mit den Bäumen, das ist ja natürlich...
Ich meine, der, wo die nicht hin,
zwei Bäume sind es, oder ein Baum, und da gibt es unendlich viel. Da auch bei den Rabbinen dazu zu reden. Der entscheidende Punkt ist, Himmel heißt die Endgültigkeit des Hiesigen. Und das Bild, was dafür verwendet wird, ist himmlische Liturgie. Die fehlt im Paradies. Die ist da nicht da. Ob das jetzt, also die ganze Zeit jetzt bloß himmlische Liturgie ist, sodass deswegen der Alois das ja auch nicht will, sondern wieder lieber ins Hofbräuhaus zurück, nicht? Das ist eine andere Frage. Also der Himmel ist natürlich nur das Glück für Leute, die Gott lieben. So wie es in einem unserer schönsten, also deutschen Liebesgedichte auch heißt, wenn ich von deinem Anschauen tief gestillt, von Mörike. Nicht? Das ist genau dieses, die Seligkeit durch das Anschauen, was dort drin steckt. Und das macht also den Himmel aus, und der deutlichste Ausdruck dafür ist also die himmlische Liturgie, vor ihm, die in jeder Messe vorkommt, im Hochgebet, also in der sogenannten Präfation, wo ja jede Messe dann Teil hat an der himmlischen Liturgie immer. Also erstmal mit anderen Liturgien hier auf der Erde und dann immer nochmal mit der himmlischen Liturgie, das heißt Himmel. Und vorher sind wir zur Erprobung, da ist also nicht davon die Rede groß im Paradies, die sollen da ein bisschen was arbeiten und tun, nicht? Das ist schon, die sollen ja den Garten pflegen, dort, dass das hingehört. Und die Endgültigkeit ist dann wirklich das Angekommensein bei ihm. Insofern meine ich, müsste man einen deutlichen Unterschied machen. Paradies, bei Dante hat Paradies eben zwei Bedeutungen. Es gibt das natürliche Paradies, und das ist auf der oberen Fläche des Läuterungsberges, wo das natürliche Paradies ist, wo eben die Schlange hingehört und also die Geschichten. Und dann nennt er den ganzen dritten Band Paradiso, und das ist der Himmel. Mit dem Dasein dessen. Also ich mache zwischen beiden große Unterscheidungen und sage, und von dem Paradies, wenn Jesus sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein, meint er natürlich nicht das natürliche Paradies, sondern meint er eben den Himmel. Nicht an der Stelle. Deswegen muss man das unterscheiden, ob ich hier das natürliche Paradies habe oder als Wort für Himmel. Und dann würde ich sagen, gehört zum Paradies der Abschied aus dem Paradies. Weil das kein Endzustand ist. Und dann würde ich im zweiten Schritt sagen, das bestimme dann auch ich nicht, wann das zu Ende ist, sondern das bestimmt Gott, wann es zu Ende ist. Also insofern ist hier zu gehorchen und zu folgen, denn darum geht es immer noch mal, tut man, was er eigentlich will, und das mit, obwohl es Gründe gibt, sonst ist eigentlich so schön, muss das jetzt sein oder so, ne? Dass das mit hineingehören würde. Und dann kann ich tatsächlich davon reden, was ja auch in der Evolution Probleme macht, was soll hier heißen, nicht sterben. Das haben sie ja dann sogar bei den Atheisten dann, also die Sartre und Beauvoir, die haben ja beide also natürlich Angst vorm Tod gehabt, offenbar eher mehr als sie auch nochmal. Und dann haben wir ein Buch geschrieben, dieses Beauvoir hat ein Buch geschrieben extra, dass der Mensch da sterblich ist, wo jemand eben nicht stirbt. Und nachdem dann seine dritte Frau gestorben ist, so ein Ding, wo er sagt, das ist ja wirklich fürchterlich, dass das immer so weitergeht für die Leute, damit sie sich trösten konnten, der Tod gehört halt dazu. Nicht? Mit dem Ende. Sartre hat halt die Angst, sagt, dann werde ich angeguckt und kann nicht mehr zurückgucken. Nicht? Das ist sein Problem eigentlich gewesen, weil er ohnehin dauernd sich nicht loslassen konnte. Das hat ja auch die Beauvoir ziemlich deutlich ausgedrückt, bis hinein in die Sexualität, dass er sich einfach nicht wirklich loslassen konnte. Oder meint, er muss immer alles in Kontrolle haben und unter der Hand haben und der sein, der den anderen anguckt und benennt oder so, nicht andersrum. Und da trösten die sich auch nochmal darüber, dass sie sagen, gut, also dann lieber sterben als endlos, immer so weiter. Und das hat Paterano öfter gesagt, dass ohne den Tod wäre das Leben hier die Hölle. Ne? Dass das hingehört. Und von dort her sage ich, also Abschied vom natürlichen Paradies steht an, und zwar von Gottes Willen her, und dann geht es in diese Endgültigkeit des Himmlischen hinein. Bitte?
Kriegt man dann unter, durch die Sünde kam der Tod in die Welt? Das ist dann nicht der physische Tod in Ihrer Interpretation?
Eben, und da, so würde ich eben meinen, dass, so sagte Paterano, das ist also nicht der physische Tod als solcher gemeint, sondern die Undurchsichtigkeit des Todes. Dass auch der Sterbende nicht weiß und auch die anderen nicht. Nochmals, was ich eben versuchte zu sagen, wenn rein vital sich das Lebewesen als Lebewesen davor fürchtet und das eigentlich nicht will, dann ist das ja nichts mit Schuld zu tun haben, aber wir können eben nicht ablesen, wie weit da auch wirklich ein Nein zum Tod überhaupt drin steckt, also ein mangelnder Gehorsam, der eigentlich hingehört, dass wir also das Zeitliche nicht segnen. Um es so auszudrücken. An sich ist ja deswegen, ich habe in dem neuen Lexikon der philosophischen Grundbegriffe, habe ich den Artikel Tod ja geschrieben, da in diesen drei Bänden, die da sind, wo ich behaupte, dass der Tod eine Gnade ist. Wir können uns nämlich nicht richtig hingeben, wir müssen uns genommen werden. Ich habe den Studenten mal gesagt, solange ich mich noch hingebe, habe ich immer die Hand unterm Tablett. Wenn ich mich hingebe, bin ich nie ganz. Sondern ich muss mir genommen werden. Und da gibt es zwei Formen, wie man genommen wird. Das eine ist das jubelnde Entzücken und das andere ist der Tod. In beiden Formen wird man sich genommen, weil wir uns nicht richtig geben können. Und das ist ein Geschenk und eine Gnade.
Könnte das dann nicht da hineinpassen, dass das Getrenntsein vom Leben selbst ja auch diese Todesproblematik mit sich bringt?
Ja,
weil wenn jetzt einer, also sagen wir, ist in einer klaren Verfassung, dann gehört es, ist es ja implizit, ja, zumindest der leibliche Tod irdisch ist ja erstmal, der kann weggenommen werden, weil wir ganz woanders sind als bei diesem leiblichen Tod
ja.
Und so weiter, das
ja,
ist klar, aber es könnte doch sein, dass das Nicht-Akzeptieren, dass das zum Leben gehört, dann diese Todesproblematik, diese ganzen Ahnungen, die es gibt, was mich da an Schlimmen, bei den Juden ist es ja auch noch so mit dem Scheuel, mit dieser Unterwelt, was das dann Ängste auslöst, das muss alles nicht sein.
So ist es.
Obwohl es einen Tod gibt.
Ja, ja.
Gerade auch, weil es ihn gibt.
Ja, ja.
Er gehört einfach zum Geschehen dazu und man ist nicht immer in der Verfassung.
Eben.
Auf der Höhe dazu, dass wir sind zum Teil nicht auf der Höhe, um damit umgehen zu können.
Natürlich nicht. Und die Frage ist, warum gehört es dazu? Weil eben, ich meine schon, wie bei einem Kunstwerk und allem, es gibt keine Vollendung, wenn ich aufs Ende verzichte. Das gehört einfach hin. Also, dass ich sage, das andere sind dann wie schlechte Barockmusik. Immer nochmal Dildum, 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 weil es nicht richtig aufhören kann. Sondern, dass sich das tatsächlich, beim guten Musik, das baut sich auf, ein Bogen und schließt sich in sich. Gerade die Zeitkünste, also Gedichte und eben Musik zeigen das ja in dieser Verbundenheit, auch Hegel tut das ja sehr eng zusammen, die Schönheit und die Notwendigkeit. Und Augustinus benutzt das als Bild, er sagt, ich kann nicht reden, wenn ich bei der ersten Silbe kleben bleibe. Ich muss also von der ersten Silbe zu den anderen Silben gehen, um überhaupt also ein Wort zu haben. Dann muss ich von den Worten zum Satz gehen. Dann muss ich von dem Satz zum nächsten Satz gehen. Also wenn ich da nicht Abschied nehme und was Neues, dann geht gar nichts. Also das genau in die Zeit nochmal hineingehört, mit dem Vergehen, diese Abschiedlichkeit, die hineingehört. Und dann ist der Tod nur der große Abschied.
Ja, aber er scheint so groß zu sein, dass eben der Mensch die Versklavung vorzieht.
So ist es.
Über ganz weite Strecken.
Ja, ja.
Und wenn er das nicht deutlich sieht, wo fange ich an, ein Sklave zu sein?
So ist es.
Dann hängt er da so fest, dass er
keine
Befreiung
ja,
keine
so ist es. Und, damit es richtig geht, sagt also der Balthasar, wenn ich muss Jesus Christus angucken. So wie also der Petrus, der da übers Wasser läuft, und solange wie er auf ihn hinguckt, geht es auch. Nicht? Sagt, aber sobald ich dann auf mich gucke und sage, wie mache ich das oder wie kann denn das überhaupt gehen oder so, dann bin ich schon am Versinken.
Aber es ist so ein kleines, man möchte es eben doch nicht haben.
Ja. So ist es.
Das ist ja tief drin. Todesangst ist ja auch nicht spezifisch menschlich. Es ist was Kreatürliches. Auch Tiere haben Angst.
So ist es. So ist es, ja, natürlich.
Das zweite Sache ist noch die Vorstellung, sich sozusagen so idyllisch in den natürlichen Vorgang inklusive Sterben einfügen zu können, ist eigentlich auch so die Paradiesvorstellung des Naturalisten. Eigentlich machen wir uns viel zu viel Sorgen.
So ist es. Ja, ja.
Man muss einfach den Ding seinen Fluss lassen.
Eben, und das finde ich eben wichtig, dass tatsächlich der Tod, jedenfalls wie wir ihn erleben, nicht einfach natürlich ist. Also der Versuch wird uns ja gemacht, genau was Sie da jetzt ansprechen. Wir müssen das doch lernen oder souverän werden, das ist einfach normal und es gehört sich einfach so, was soll's. Dass da irgendwas drin steckt, was da nicht in Ordnung ist, das müsste man eben ansprechen. Und Pater Rahner hat vor allen Dingen eben diesen Punkt betont, den ich jetzt auch von ihm dann übernommen habe, zu sagen, dass eben hier diese Dunkelheit bleibt. Ist das jetzt bloß mein vitales da noch weiterleben wollen, was ich da einfach wert, oder steckt dahinter nicht noch mal mehr, dass ich nicht abschiedlich sein will und nicht meine Souveränität abgebe oder wie immer man das nennt, dass ich mich mir nicht nehmen lassen will. Während es genau darauf ankäme, das zu machen. Nicht, dass wir geben, das gilt ja auch sonst schon so, wenn wir geben, geht es immer noch nach uns, sondern das eigentliche Geben geschieht ja so, dass eben ein anderer was von mir will oder nimmt, und dann habe nicht ich die Regie eigentlich.
Dann hat aber die Menschheit noch nicht das Nehmen draus gemacht, dass sie es annimmt.
So ist es, genau das fehlt. Also. Und das müsste eben gelernt werden, dass ich mich mir nehmen lasse, dass das höher ist als das Geben. Weil beim Geben bin dann noch zu sehr ich am Bestimmen auch und am Herrschen oder was immer Sie sagen wollen. Während dieses entscheidende Après vous, Monsieur, eben gerade dem anderen, die das überträgt, das zu tun, und dass man also dann den Gehorsam vollzieht. Klar, wir haben erst mal gelernt, von der Hilflosigkeit des Kindes selbstständig zu werden. Und dann muss man irgendwann wieder anfangen zu lernen, unselbstständig zu werden. Und das ist dann nochmal wieder ein mühsames Geschäft, das hineinkommt. Nicht, was Jesus hier anspricht bei dem Petrus dann da am See Genezareth, wo er sagt, dann wird man dich gürten und führen, wo es lang geht, wo nicht du willst. Oder so. Und das steht uns ja dann bevor irgendwann. Also man hat erstmal, wurde man geleitet, dann wird man so selbstständig und dann ist die Frage, wann fange ich wieder an zu lernen, dass ich also jemandem anderen zu gehorchen habe oder zu folgen habe.
Und wenn ich das nehmen kann, dann stimmt die Aussage da vom Nietzsche, dass nehmen können,
ja.
Der hat ja nicht explizit dazu gesagt, auch annehmen können,
ja.
Dass das seliger macht als gibt.
So ist es. So ist es.
Recht. Aber wir sehen heute, was man für Schwierigkeiten hat zum Teil.
Ja.
Als Eigenperson natürlich selbstständig und so,
ja.
Nehmen zu können.
Ja.
Also mir fiel es als Kind schon sehr schwer. Wir sind immer einer Frau auf der Straße begegnet, die wollte mir immer eine Tafel Schokolade schenken.
Ja.
Ich hatte riesige Probleme, die anzunehmen.
Ja.
Und so geht es nämlich vielen.
Also ja.
Ich,
Ja, ja, also nehmen ist da schon, aber ich finde trotzdem noch wichtiger als nehmen, das sich nehmen lassen. Dass wir uns, also dass wir beeindruckt sind. Viele wollen ja nicht beeindruckt werden. Deswegen regen sich so viele über den Wagner auf, weil der die Leute immer so eigentlich irgendwo wegreißen will. Und da sind sie also ganz wütend dann immer da drauf. Nicht? Während das eigentlich so eine Dimension ist, die irgendwo hingehört, lasse ich mich von irgendwem vereinnahmen, wie auch immer. Nicht?
Ausliefern, das geht ja noch weiter.
So ist es.
Restlos.
Ja.
So ist es. Aber es ist doch also schon sehr schwierig, dazwischen zu unterscheiden. Es ist schon sehr schwierig zu unterscheiden zwischen sich nehmen lassen und sich, also sich auszuliefern, wie es gerade gesagt wurde, und aber gleichzeitig diesen Grad der Freiheit zu wahren, der doch zum Unternehmen schon dazugehört.
Sie haben recht.
Und das ist schwierig. Also, das ist schon schwierig, also zu sagen, also ich lasse mich von jemandem wegreißen und vereinnahmen für Dinge.
Sie haben völlig recht. Also das ist natürlich tatsächlich zweideutig, weil die Menschen zum Teil ja eben auch hinter jemandem herrennen. Wie viele haben den Hitler gewählt? Und wie viele waren also hingerissen von dem und ganz viel da und haben so Formeln gebraucht wie der Führer ist mein Gewissen zum Beispiel, nicht? Führende Nationalsozialisten, die das so formuliert haben. Nicht? Das muss man sehen, dass das nur, dass der Mensch auf der einen Seite in der Gefahr ist, seine Freiheit aufzugeben und jemand anderen für sich denken zu lassen und handeln zu lassen, dass man da aufpassen muss. Haben Sie völlig recht?
Das führt mich halt irgendwie auch ein bisschen zu dem Punkt, inwieweit ist es überhaupt, sagen wir, zulässig, ist das ein Begriff, zulässig, sich von Menschen nehmen zu lassen. Also inwieweit, also sich einem Menschen auszuliefern, ist mit Sicherheit nicht immer falsch. Es gibt natürlich immer zum Beispiel das eheliche Vertrauen, ist da vielleicht ein gutes Beispiel. Ja. In den meisten anderen Fällen sollte man sich keinen Menschen ausliefern. Also jedenfalls nicht in der Hinsicht.
Ja, die wollen nicht. Also das ist natürlich einer der entscheidenden Punkte, dass Gott uns an andere Menschen verweist.
Aber auch nicht an alle, oder? Nicht an dich, nicht an meine gesamte Umgebung.
Nein, nicht an die ganze Umgebung, aber an irgendwen. Also zum Beispiel die Katholiken an den Papst. Wenn der was sagt, dann regen die sich auf. Warum soll ich dann einem Polen glauben? Oder so, nicht? Oder einem Deutschen noch schlimmer, nicht? Also, wenn man dann nochmal guckt, jetzt, also in Argentinien, der ist von weit genug her, das ist ganz nett oder so. Ne? Aber bei anderen will man nicht. Und Gott verweist den Menschen an die anderen Menschen. So wie wir unser Leben, manche werfen ja Gott vor, dass er sie nicht privat geknetet hat, wie damals den Adam. Nicht? Sondern dass wir tatsächlich dadurch entstehen, dass wir gezeugt und empfangen werden und 9 Monate getragen werden. Und wo die Leute sich aufregen, was macht eine unsterbliche Seele so? Bei Voltaire zu lesen und steckt dann zwischen Kot und Urin 9 Monate lang. Das ist eine Unverschämtheit, was da unserer Würde passiert, schreibt er. Ne? Also auf all diesen Stufen ist das so, dass Gott den Menschen an andere Menschen verweist. Zuerst natürlich an den Gottmenschen, aber sonst auch an Menschen. Da sagen die Leute, was soll ich da dauernd immer mit dem Schmittchen, ich will den Schmitt selber haben und nicht irgendwas weniger. Und deswegen dieser Abwehr von Mittlertum. Das können Sie bei Marx, bei Nietzsche, bei all den Leuten lesen. Mittler darf es nicht geben, sondern wir müssen jeder Gott unmittelbar sein. Das sind wir ja auch einerseits, wenn ich da mal mein Dreieck male, nicht? Also Gott und dann ich, das ist natürlich ein unmittelbarer Ding, aber dann gibt es ja zugleich noch die Vermittlung über das Du. Da haben wir immer 2 Schritte. Also Gott Unmittelbarkeit, vor allen Dingen in unserem Gewissen, in der Synderesis. Und dann gibt es nochmal durch die Gesellschaft, dann die Conscientia, also die Werte, die wir in einer Gesellschaft lernen und die uns dort beigebracht werden. Aber wir sind über die Zeit jetzt. Schon, muss weg. Vielen Dank. Mir ist übrigens eingefallen, ich habe nämlich gedacht, vielleicht machen wir tatsächlich erstmal den Nikolaus von Kues dann im Ebert zum Pascal kommen, oder? Eben, wen haben wir gemacht im Hauptseminar? Pascal. Also dann mache ich Cusanus beim nächsten Mal. Ach so.
Ja. haben sie nur, nur eine Einführung in Chrysalis gegeben. Also dann gestoppt.
Ach so. Mhm. Also was soll ich machen? Was? Cusanus. Ja, nicht? Machen wir ein Stück Cusanus nochmal. Machen wir. Also beim nächsten Mal, das ist am 20. Nicht? Danke.
Ich habe noch ein Buch von Ihnen.
Ach ja, Sie haben es sich notiert. Nicht? Das hat mich nicht gemacht.